Ich meine, ehrlicherweise, was haben wir denn heutzutage für Probleme bei den Menschen? Die Leute sind ausgelaugt, haben irgendwie Energiemangel. Das sind alles auch so Stress. Das sind alles subjektive Probleme. Und durch einen Tracker kann ich das weitestgehend objektivieren. Nicht hundertprozentig, aber zumindest zu einem gewissen Teil und kann dadurch einfach bessere Handlungsempfehlungen treffen. Auch wenn man keine Zeit hat, auch wenn man gar keine Zeit hat, kann man trotzdem anders sich ernähren, als nur von Tiefkühlpizza zu leben. Und nein, man muss jetzt nicht 20 Stunden in der Woche in der Küche stehen und vorkochen. Man könnte auch einfach, auch wenn das nicht das Optimum ist, aber man könnte sich auch gepreptes Meal kaufen. Könnte man auch machen. Ich glaube, das ist vielleicht so ein ganz, ganz krasses Statement noch. Die Leute unterschätzen ganz krass, was man konsistent in einem Jahr umsetzen kann und schaffen kann oder auch in 6 Monaten schon. Und die Leute überschätzen aber ganz krass, was so fancy Dinge wie Nahrungsergänzungsmittel, Supplemente und so kurzfristige Lösungen am Ende des Tages und ganz spezifische Dinge mit sich bringen. Und das ist wieder Basics First am Ende des Tages.
Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wir leben länger als jede Generation vor uns. Und trotzdem steigen chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Demenz weiter an. Gleichzeitig boomt ein Begriff wie kaum ein anderer. Longevity. Überall wird darüber gesprochen, wie wir länger leben, gesünder altern und unsere Lebensqualität bis ins hohe Alter erhalten können. Aber welche Erkenntnisse sind heute eigentlich wissenschaftlich fundiert und was gehört eher in die Kategorie Gesundheitsmythos? Genau das möchten wir heute herausfinden. Wir machen einen Longevity-Faktencheck und sprechen darüber, welche Faktoren unsere Gesundheit tatsächlich beeinflussen, warum Prävention oft zu kurz kommt und was jeder von uns heute schon tun kann, um möglichst lange gesund zu bleiben. Experte der Woche. Zu Gast ist heute Timo Osterhaus. Er ist Mediziner, Autor und Experte für Präventionsmedizin und Longevity. In seiner Arbeit beschäftigt er sich intensiv mit der Frage, wie Gesundheit erhalten werden kann, bevor Krankheit entsteht. Über seine Bücher, Vorträge, seinen Podcast und seine Arbeit in der Gesundheitsausbildung vermittelt er wissenschaftlich fundiertes Wissen rund um Prävention, Blutdiagnostik, Lebensstilmedizin und gesundes Altern.
Timo, schön, dass wir uns heute unterhalten. Wir sind bei dir im Podcast-Studio. Viele kennen dich ja als Arzt, Unternehmer und Gesundheitsaufklärer. Jetzt bist du vor kurzem Vater geworden. Was hat sich für dich verändert? Und zwar im Gesundheitlichen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung in mein eigenes Setup, absolut. vielleicht vorneweg, wir nehmen ja gleich noch eine Folge bei mir auf. Also für alle, die jetzt hier zuhören, kommt gerne einmal zu mir rüber. Oder bei alle, die bei mir gleich zuhören, kommt einmal rüber nach hier. Das sage ich natürlich gleich auch nochmal. Ja, was hat sich verändert? Ich glaube ehrlicherweise alles. Mhm. Also vor allen Dingen die Routine, die ist nämlich irgendwie nicht mehr da. Also die ist jeden Tag anders. Ja. So, ich glaube, wir versuchen schon alles so routiniert, natürlich für die Kleine, aber auch für uns, für Laura und mich, das ist ja meine Frau, zu machen, wie es geht. Aber es ist wirklich jeden Tag anders. Und das ist so, du kannst die Tage gar nicht mehr richtig planen. Hört sich jetzt mega hart und schlimm an. Es ist ja wunderschön, eine kleine Tochter zu haben. Mhm. Ich muss schon sagen, ich habe das krass unterschätzt, aber auch unterschätzt, wie schön es ist. Von daher macht man das alles sehr gerne. Aber klar, Schlaf ist ein Thema, wobei ich mich da selber gar nicht beschweren darf, weil meine Frau einen Großteil abfedert, da ich halt so viel noch arbeite. Das heißt, gar keine Ausrede sein oder so. Aber ja, es gibt auch Nächte, wo ich dann nachts mal für 1,5 Stunden mit der Trage rumlaufe, damit die Kleine einschläft. Und ich habe ein super schönes Ritual mit meiner Tochter tatsächlich. Da bin ich sehr dankbar, dass ich den Luxus habe, das machen zu können, weil das viele Väter wahrscheinlich gar nicht machen können. Ich gehe nämlich jeden Morgen mit der in Ruhe 1,5 Stunden spazieren oder 1 Stunde, je nachdem, wie sie halt schläft. Und ich gehe immer durch den Wald so eine Runde spazieren. Das ist nicht nur Schritte sammeln für mich, sondern das ist auch eine total schöne Bindungsgeschichte natürlich, die wir da haben. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich so die schönste Routine, die jetzt neu dazu gekommen ist.
Schön.
Und ehrlicherweise, wenn ich, kommen wir vielleicht auch noch drauf, wenn ich so auf deine Hand gucke, du hast auch einen Whoop an, wie ich. Wenn ich auf meine Schritte schaue, die ist jetzt knapp 9 Monate alt, die Kleine, und meine Schritte, und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo schon mal gespoilert habe, ist auch tragisch tatsächlich, ich hatte vorher so einen Durchschnittsschritte-Count von so 3.500 oder so, was wirklich schon echt tragisch ist. Und jetzt habe ich so einen Durchschnittsschritte-Count so um die 12, 13. Das ist schon ein ganz krasser Unterschied. Das ist schon ein richtig krasser Unterschied. Und das tatsächlich kurz nach der Geburt hat das angefangen, weil wir einfach so viel spazieren gehen mittlerweile. Und das muss man sagen, hat sich dann zum Beispiel deutlich verbessert tatsächlich.
Jetzt kommt Werbung in eigener Sache. Wir hören ja von den ganzen Experten, die hier im Podcast sind, immer wieder, dass Menschen erst sich mit Gesundheit beschäftigen, wenn Beschwerden auftreten oder irgendwas Schlimmes passiert ist. Und genau deshalb habe ich Nexus Precision Diagnostics gegründet, um frühzeitig mit präventiver Medizin da einzugreifen. Wir machen sehr, sehr viele Tests von wichtigen Biomarkern bis hin zu einem Ganzkörper-MRT oder einer sogenannten Liquid Biopsy. Ist ein Krebserfrüherkennungstest. Also wenn ihr Interesse habt, mehr darüber zu erfahren, schreibt mich an, hier über den Podcast. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes.
Du beschäftigst dich ja genauso wie ich intensiv mit Prävention. Ja, und wenn du dir das deutsche Gesundheitswesen anschaust, warum ist es so, dass die meisten Menschen wenig präventiv machen, sondern immer erst wach werden, wenn irgendwas passiert?
Boah, ich glaube, das ist natürlich multifaktoriell. Also da gibt es jetzt sicher nicht einen Grund für am Ende des Tages. Man kann jetzt, wenn man Verschwörungstheoretiker ist, wahrscheinlich sagen, ja, das ist genauso gewollt von der Pharma und Co., weiß ich jetzt nicht. Klar, steckt in allem irgendwo immer ein bisschen Wahrheit am Ende des Tages. Ich bin jetzt aber nicht der Verschwörungstheoretiker, der hier sitzt und sagt, man darf entweder nur schwarz oder weiß denken. Ich versuche da sehr differenziert zu sein. Ich glaube, zwei Dinge sind ein entscheidender Punkt. Der erste ist, dass ganz viele Menschen Prävention auch gar nicht machen wollen, sondern die wollen eine Pille haben, die wollen einfach zum Arzt gehen, irgendeine kurze, schnelle Lösung haben und die wollen ihren Lebensstil auch gar nicht verändern. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz relevanter Punkt. Viele sind natürlich in so einem Hamsterrad gefangen, die wollen vielleicht, aber die reden sich dann ein, sie können nicht, weil Beruf und Job und sind irgendwie in ihrer toxischen Beziehung drin. Und ich glaube, ganz viele sind da in ihrem eigenen Körper tatsächlich auch ehrlicherweise gefangen. Und da kommt Punkt zwei dazu, die meisten wissen oft gar nicht, wie simpel und einfach es ist und suchen immer nach so komplizierten, sexy Lösungen wie der nächsten Pille, dem nächsten Supplement, was alle Probleme behebt. Aber, wie gerade das Beispiel mit den Schritten, was ein sehr schönes Beispiel ist, um das Mortalitätsrisiko einfach drastisch zu reduzieren von heute auf morgen. Absolut. Und das kann man halt mit einer Dreiviertelstunde am Tag einfach machen, ohne dass ich jetzt Geld ausgeben muss. Ich glaube aber tatsächlich, und das ist so ein bisschen in der Psychologie wahrscheinlich der Menschen irgendwo auch verankert, es braucht einen gewissen Schmerz, das kann jetzt Geld sein zum Beispiel, oder also man muss irgendetwas opfern, um irgendetwas Sinnvolles umsetzen zu können. So, nagel mich da jetzt nicht auf die genauen Wörter fest, die ich gerade gesagt habe. Am Ende ist es aber, glaube ich, so, dass man muss etwas bezahlen, es muss irgendwie was kosten, jetzt nicht nur monetär. Weil ich glaube, wir haben so das Gefühl, und ich denke, das kennen ja die meisten, dass so, wenn ich mir, keine Ahnung, ich gehe in den Supermarkt und gucke mir irgendwie, wir haben gerade eben über Äpfel geredet, ich gucke mir zwei Äpfel an und der 1 Euro mehr kostet als der andere, muss ja irgendwie besser sein wahrscheinlich, oder? Und das ist, also Schritte zu machen, Prävention zu machen, früh ins Bett zu gehen, zu schlafen, aufzuhören, die ganzen Sachen zu essen, die schädlich für uns sind, das sind alles tendenziell Dinge, die nichts kosten. Ich müsste halt provokativ formuliert auch nur aufhören, mit Zigaretten zu kaufen, um nicht mehr zu rauchen, theoretisch. Ja. Also ich müsste einen aktiven Schritt unterlassen. Das ist ja nochmal was anderes, als aktiv ins Fitnessstudio zu gehen und mir den Arsch aufzureißen. Das sind ja nochmal zwei Dinge so. Ja. Und ich glaube, das sind die zwei relevantesten Dinge. Und deswegen ist Aufklärung ein ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen wissen einfach nicht, wie einfach es ist. Aber wir haben natürlich auch die Kohorte von Menschen, die halt auch einfach nicht bereit sind, Prävention in ihrem Alltag zu leben.
Es ist, wird Prävention ja oft mit einem Modewort Longevity genannt. Ich mag das Wort nicht, weil es irgendwie jetzt wirklich so überstrapaziert wurde, aber wenn wir quasi im eigentlichen Sinne des Wortes nicht über Langlebigkeit reden, sondern wirklich über ein gesundes, langes Leben, ja, was würde dann Longevity für dich persönlich bedeuten?
Also ich glaube, was ich zuerst sagen muss, ist, dass du dann an deinem Standing arbeiten musst. Ich glaube, echt viele, also ich glaube, wenn ich so 100 Leute in der Longevity oder in der Gesundheitsbubble fragen würde, würde ich behaupten, ganz viele würden dich mit Longevity assoziieren tatsächlich. Mhm. Und das hätte ich jetzt de facto, bevor wir uns in Ruhe unterhalten haben, hätte ich das auch gesagt tatsächlich. Mhm. Was würde das für mich bedeuten, wenn man diesen Longevity-Ansatz jetzt außen vor lassen würde? Ich weiß gar nicht, ob das Unterschiede sind, ehrlicherweise, Prävention und Longevity.
Überhaupt nicht. Nee, es wird nur falsch verstanden, wahrscheinlich.
Also ich glaube, das ist Longevity ist halt einfach ein sexy Modebegriff, den wir heutzutage benutzen. Eigentlich ist das ja das, was alle schon seit, das ist ja auch der Ursprungsgedankengang von Medizin eigentlich. Einfach dafür zu sorgen, dass die Menschen gesund sind. Ja, jetzt hat sich das in ein System entwickelt, wo man sich auf Krankheiten fokussiert und versucht, diese Erkrankung zu behandeln. Aber natürlich unter dem salutogenetischen Konzept eigentlich, dass die Menschen ja gesund sind. Und wir sind als Menschheit irgendwie immer in so extrem gefangen. Also entweder wir gehen ganz krass in dieses Krankheitsthema, jetzt gehen wir gerade ganz krass in dieses Gesundheitsoptimierungsthema. Diese Balance und das dieses Unsexy, was ich eben auch meinte, ich glaube, das ist das, wo wir eigentlich hin müssen, was aber halt schwer zu verpacken und zu verkaufen ist, weil es halt total langweilig ist und jeder es halt von heute auf morgen haben kann. Deswegen, also was ist Prävention, was ist das für mich? Ich glaube tatsächlich, das ist viel eher Dinge sein zu lassen, als neue Dinge hinzuzufügen. Und das ist ja auch grundsätzlich das größte Thema, wenn du mit Menschen arbeitest. Es geht viel weniger darum, neue Dinge wie Supplemente, Nährstoffe, fancy Sachen hinzuzufügen, sondern eher alte, ich sage jetzt bewusst in Anführungsstrichen schlechte Gewohnheiten oder eher krankmachende Gewohnheiten abzulegen, weil Gesundheit am Ende ein Konzept ist, was irgendwo ja auch, wenn man sich die Definition anschaut, frei von Krankheit bedeutet, natürlich noch viel mehr. Aber die meisten Leute haben halt krankhafte Verhaltensweisen in ihrem Lifestyle, aber das verkauft sich halt nicht gut.
Ja. Was würdest du sein lassen? Also außer Rauchen hatten wir schon.
Wenig Schritte zu machen.
Ja. Natürlich.
Okay, also das. Ja. Wobei das war das jetzt nicht Aktives. Sein lassen, sondern das wäre was Aktives. Ich würde es sein lassen, mir von morgens bis abends meinen Kalender mit allem voll zu knallen. Also ich würde bewusst versuchen, Pausen und Ruhezeiten auch versuchen einzuplanen. Ich glaube, wir haben heutzutage einfach verlernt, nichts zu machen. Auch einfach durchs Handy. Ich habe vor ein paar Tage, habe ich mit meiner Frau darüber geredet, meinte, boah, ich habe hier so einen Beitrag gesehen, ich weiß nicht mehr wo es darum ging, ging um eine Partnerschaft und da wurde gefragt, würdest du für deine Frau alles tun? Da sagt der Mann, ja, natürlich, ich würde alles machen für meine Frau. Ich würde sterben für die, ich würde mir eine Kugel einfangen. Und dann guckt der Interviewer und dann sagt, würdest du auch dein Handy weglegen? Und so, Ja, natürlich, aber realistisch macht man es ja trotzdem nicht. So, und es ist jetzt nicht so, als würde man nicht für die Frau das Handy weglegen, aber wie oft am Tag geht man an dieses Ding, auch so unterbewusst, weil man gerade nichts macht und dann so, oh ja, ich mache ja gerade nichts, kann ja mal checken, ob ich eine Nachricht bekomme. Ich glaube, wir sind einfach so crazy in diesem Erreichbarkeitsmodus, wir müssen noch mehr und schneller und weiter und besser, weil wir heutzutage auch die Möglichkeit uns haben, mit sämtlichen Menschen oder anderen Dingen zu vergleichen, die hatten wir halt vor 20 Jahren gar nicht. Du kennst es, also ich bin noch ohne Handy aufgewachsen, es gab noch gar kein Handy. Ich habe früher auf Nokia 3210 mit Tasten, was irgendwie 4 Wochen gehalten hat, da bist du ohne Ladegerät in den Urlaub geflogen. Ja. Ich habe noch Snake gespielt und versucht auf dem schwarz-weiß Handy eine blöde Kugel mit so einer Schlange irgendwie einzufangen. Ja? Und heutzutage sind wir an einem ganz anderen Punkt, da ist das mit KI und allem gar nicht mehr wegzudenken. Und deswegen glaube ich, dass Entschleunigung ein ganz, ganz relevanter Punkt wäre. Ist aber natürlich auch wieder unsexy. Das würde ich sein lassen. Dann würde ich wahrscheinlich, und das auch wieder eher dieser, ist jetzt nicht Wissen, doch schon auch wissenschaftlich, aber vor allen Dingen eher die praktische Empfehlung, weil es hilft dir keine Wissenschaft, wenn du die Dinge am Ende in der Praxis sowieso nicht umsetzt. Da kannst du 700 RCT-Umbrella-Reviews geben und so, das hilft dir trotzdem nicht, wenn du das nicht umsetzt. Ich würde aufhören, im Supermarkt Scheiße zu kaufen. So, weil es ist halt viel einfacher, die Sachen nicht zu kaufen, anstatt sich zu überwinden, es nicht zu essen, wenn es im Kühlschrank ist. Das mache ich selber. Absolut. Also, das ist so, meine Frau ist so super diszipliniert, wenn es um so Dinge geht. Die macht so eine Haribo-Tüte mit Schlümpfen oder was, macht die auf und die isst dann 2. Das, no chance. Also wenn die Tüte auf ist, dann ist die auch leer am selben Tag. So, das geht gar nicht. Und ich würde aufhören, Dinge zu kaufen, von denen wir wissen, dass sie nicht gesund, dass sie nicht optimal sind. Aber auch das ist eine Balance. Weil die Leute legen das dann wieder in dieses Extrem, dass man das gar nicht essen darf. So, ja. Du hast gerade eben schwarzen Kaffee getrunken, ich habe Cappuccino mit Hafermilch getrunken und jetzt wird der eine oder andere, wie kann der denn Hafermilch?
Kann der Hafermilch?
Der Blutzucker-Spike. Oh mein Gott. So, ja, also die Balance macht es am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist wieder Entschleunigung am Ende ja. des Tages. Und das ist weniger machen, aber das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Und auch ich bräuchte das. So, also ich mache dafür halt sehr viele andere Dinge richtig. Gehe halt früh ins Bett, auch mit der Kleinen. Jetzt funktioniert das nicht jeden Tag, aber im Großteil in der Woche tatsächlich. Und ich glaube, ich könnte jetzt nicht sagen, weil du mir dann sagen würdest, das wäre wieder was Aktives. Ich würde es sein lassen, keinen Sport zu machen, weil dann müsste man ja wieder sporten, das ist ja wieder aktiv. Aber ich glaube, ehrlicherweise, das sind schon die größten Dinge, ehrlicherweise. Wenn man die sein lässt oder davon weniger macht, hat man tatsächlich sehr viel schon erfüllt wahrscheinlich.
Also wir kommen immer wieder auf die Basics oder die Pfeiler für ein gesundes Leben zurück. Bei mir fängt alles mit Schlaf an. Es ist mit einem kleinen Kind herausfordernd teilweise, aber auch das geht vorbei. Auch mit drei Kindern, wie bei mir. Wir sind alle im Teenageralter und wollen gar nicht mehr aufstehen. Also von der Zeit kommt auch noch.
Ah, also die sind eher so Team, ich stehe um 11 morgens dann auf oder so, ja?
Ja, an guten Tagen. Ja, okay. Also vor allem jetzt in den Ferien. Also Schlaf, Bewegung, Ernährung, soziale Interaktion, dann Stressreduktion. Ich spreche lieber vom Resilienzaufbau, aber das sind alles Dinge, die kostenlos sind. Und darauf reduziert sich alles, aber es ist halt eben nicht fancy. Ja, weil wir alle irgendwo so nach dem Quick-Fix suchen. Wo siehst du die Grenze zwischen wirklich guter Prävention und irgendwie einem Hype oder einem Trend, wo jetzt viele hinterherlaufen?
Also am Ende des Tages, ich glaube, ein Hype und ein Trend am Ende ist natürlich immer was sich auf ein ganz spezifisches Thema bezieht, wie jetzt Peptide zum Beispiel oder sowas.
Super Thema.
Ne? Ist, würde ich zum Beispiel sagen, eher ein Hype, es sei denn, du hast jetzt einen anderen Kontext. Also ich glaube, um Hype von wirklicher Prävention für jedermann zu entscheiden, brauchst du einen Kontext. Ne? Wenn jetzt dieses Glas hier blau wäre und ich würde jetzt ein Tempotaschentuch da reintun, dann, und du wüsstest nicht, dass das Glas theoretisch blau ist, würdest du immer sagen, das Tempo ist blau am Ende des Tages. Und ich glaube, wichtig ist, den Kontext zu kennen, was natürlich die individuelle Patientengeschichte, Fragebögen, Anamnese, all solche Dinge am Ende des Tages sind. Und für den Otto-Normalverbraucher ist context-wise Peptide auf jeden Fall ein Hype und ein Thema, was halt völlig irrelevant ist, wo wir gar nicht wissen, wie das Risikoprofil theoretisch aussieht. Für einen Leistungssportler, der sein Geld verdient mit Sport, wieder Return to Sport, nach einer Verletzung wieder auf den Platz zu kommen, ist der Kontext ein völlig anderer. Und da würde ich jetzt sagen, es ist gar kein Hype, sondern auch keine Prävention, sondern eine Therapie am Ende des Tages. Aber ich glaube, und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen die Grenze zwischen Prävention und Hype. Eigentlich sollten die Dinge, die richtig viel Geld kosten, wie Supplemente zum Beispiel, irgendwelche fancy Trainingstools oder Equipments, ein Eisbad oder solche, das sind alles coole Tools. Aber ich glaube, realistisch ist das, wenn die Prävention vorher nicht steht, dann ist fast alles ehrlicherweise Hype, außer dem, worüber wir jetzt gerade geredet haben, nämlich die Basics. Wenn die stehen, dann kann natürlich ein Hype, wie jetzt ein Eisfass, weil die wissenschaftliche Datenlage zeigt, das ist irgendwie so vielleicht 1, 2, 3%, mental wahrscheinlich sehr geiles Tool, aber für Regeneration und Reduktion von Entzündungsprozess, ja, für einen Leistungssportler im CrossFit wieder sehr sinnvoll bei einem aktiven Wettkampf, aber es ist wieder ein anderer Kontext. Also ich glaube, um zwischen Prävention und Hype zu unterscheiden, ist erstmal die Frage auf so einer Roadmap, wo steht jemand? Steht der ganz am Anfang? Macht er diese präventiven Dinge oder nicht? Weil dann, finde ich, kann man schon ausprobieren, mit Hypes zu gehen und zu gucken, wo kann ich jetzt noch ein, zwei Prozent draufpacken, wenn man das möchte? Das ist jetzt wieder die Frage, will man Optimierung machen oder ist man zufrieden mit dem, was man hat am Ende? Aber wenn ich diese ganzen präventiven Dinge nicht mache, dann sollte ich auch nicht über eine Supplementierung eines Testo-Boosters, und das kann jetzt ja meinetwegen nur Bohr und Boxhornklee sein, was theoretisch am Ende das Testosteron erhöhen könnte, oder Ashwagandha. Das brauche ich aber eigentlich nicht zu machen, wenn ich nicht viermal die Woche Sport mache. Dann wäre Ashwagandha Hype. Wenn ich aber viermal die Woche Sport mache und versuche, trotzdem Dinge zu optimieren und meine Testo-Spiegel bei erhöhtem Stresspegel und Kurzhörn, dann wäre jetzt Ashwagandha weniger Hype. So. Und ich glaube, schwierig zu sagen, eine Sache ist Prävention oder präventiv und die andere ist eher ein Hype, weil das hängt so maßgeblich von dem Kontext ab. Aber wir versuchen, natürlich ist ja immer so, ganz oft ist auch mein Team, wenn ich mir so Skripte angucke oder die Leute machen einen Research zu Podcast-Gästen, auch bei dir, stehen am Ende so Fragen drin, Hadi, was ist der Top-1-Tipp für Prävention? So, ja, keine Ahnung, das kann er gar nicht beantworten. Genau. So, wie soll man das beantworten? Das ist für dich was ganz anderes als für mich, weil am Ende ich brauche was ganz anderes als du. Und ich glaube, das haben wir auf diesem Weg zu Hype und Prävention auch total verloren, dass die Individualität am Ende einfach den entscheidenden Punkt spielt, wo setze ich jetzt bei jemandem wirklich an?
Und wenn wir uns jetzt so Trends anschauen, wo sagst du, dass es Sinn macht? Also quasi, ich bin sehr extrem, was Wearables angeht.
Das habe ich direkt gemerkt, ja.
Du bist ein bisschen weniger, aber ich liebe Daten.
Ja.
Wie stehst du zu Trackern, Supplements, Biohacking im Generellen?
Also ich würde sagen, das ist übertrieben, was du machst. Absolut. Ja. Aber es ist nicht so, als wäre ich nicht auch schon mal an dem Punkt gewesen. So, ja. Also ich hatte dann wahrscheinlich auch noch einen Oura-Ring an, parallel. So, ja. Am Ende ist das was du individuell für dich natürlich machen kannst. Und was, wenn du darauf stehst, eine mega coole Sache ist sicher, einfach Daten zu kriegen. Ich glaube, dass jeder Tracker für sich, und ich trage selber einen Whoop seit, keine Ahnung, mittlerweile 6 Jahren oder so, ist es de facto so, oh nein, ich habe keine Kooperation mit denen, ich muss mal dazu sagen, weil sonst irgendeiner sich beschwert danach. Nein, ich verdiene kein Geld, dass diesen Namen gesagt zu haben. Wobei mittlerweile könnte man sogar einen Screenshot einfach machen und das wahrscheinlich irgendwo in eine KI reinhauen und das Ding würde dir dann sagen, was für Tracker wir tragen.
Ja,
so,
ja. Absolut.
Ich glaube, jeder Tracker für sich hat seine Schwächen und de facto sind die Daten auch nicht wirklich hundertprozentig legitim und aussagekräftig. Natürlich kriegen wir eine statistische Signifikanz einfach und eine niedrigere Streubreite aufgrund einer erhöhten Datenmenge. Also je mehr ich messe, desto aussagekräftiger wird das. Wenn ich jetzt natürlich auch noch unterschiedliche Tracker trage und schaut man sich mal so das Verhältnis von Apple Watch, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt, früher hieß es Aktia, jetzt heißt es
Hilo,
jetzt heißt es ja irgendwie anders. Und schaut man sich vor allen Dingen, bei Hilo kenne ich es jetzt nicht, aber bei Whoop und bei Apple an, sind die in den obersten Zehntel, Fünftel, was die Aussagekräftigkeit der Daten angeht. Mhm. Aufgrund von super Software, vor allen Dingen bei Whoop und super Hardware, aber nicht so optimaler Software bei Apple Watch zum Beispiel. Vor allem, wenn man sich so Schlaftracking und sowas anschaut. Also sehr, sehr, sehr gut. Ist das jetzt was du bräuchtest? Safe nicht. Ist das was der Otto-Normalverbraucher bräuchte? Safe nicht, aber würde ich trotzdem jedem Coach oder Therapeuten empfehlen, seinen oder ihren Kunden, Coachy, mit so einem Ding auszustatten? Safe, weil am Ende kriegst du, ich meine ehrlicherweise, was haben wir denn heutzutage für Probleme bei den Menschen? Die Leute sind ausgelaugt, haben irgendwie Energiemangel, das sind alles auch so Stress, das sind alles subjektive Probleme. Und durch einen Tracker kann ich das weitestgehend objektivieren. Nicht hundertprozentig, aber zumindest zu einem gewissen Teil und kann dadurch einfach bessere Handlungsempfehlungen treffen. Vor allen Dingen, wenn derjenige auf einer täglichen oder jetzt hat man so Decision Fatigue und so Probleme, dass Leute generell irgendwie vertiegt oder ermüden, wenn sie zu viele Fragebögen und sowas alles ausfüllen müssen. Am Ende aber trotzdem natürlich, wenn ich so einen Tracker habe und ich fülle irgendwie alle paar Tage einen Fragebogen aus, kann ich ja, auch wenn das nur Korrelationen sind, aber aufgrund der Antworten der Fragen auf Werte wieder Rückschlüsse ziehen und kann gucken, der Kaffee nach 16 Uhr sorgt dafür, dass derjenige schlechter schläft zum Beispiel. So. Und sowas ist in einem Coaching-Kontext natürlich ein super, super sinnvolles Tool. Also von daher, ich bin sehr großer Fan von Trackern. Aber ja, ich sag dir auch ganz ehrlich, mich nerven sie brutal zwischendurch. Also ich habe so einmal im Jahr so eine Phase von 8 Wochen, wo ich dann da sitze und das Ding in die Ecke pfeffer und sage, braucht man nicht, ist totaler Quatsch, ich ändere sowieso nichts aufgrund der Messwerte, weil ich habe meinen Schlafrhythmus, ich weiß, wann ich ins Bett gehe, ich rauche nicht, ich mache schon sehr viele Dinge gut, klar habe ich auch Bedarf sicher, an spezifischen Situationen oder situativen Dingen was zu verändern, tue ich nicht aufgrund der Messwerte, ist aber auch nicht mein Ziel, ich bin genauso wie du, ein Daten-Nerd. Ich finde es geil, Sachen zu messen. Ich bin technikfanatisch. Ich kaufe mir jedes Jahr das neue iPhone, wenn das rauskommt. Ich sitze sogar da und gucke mir diese Apple-Präsentation an und gucke, welche neuen Features das neue iPhone. Komm, ich habe mal ausgelacht dafür, aber ich finde es einfach cool. Mir macht es Spaß. Und deswegen bin ich mega der Daten-Fan, zum Beispiel auch wie du. Und habe ich noch nie drüber geredet, aber tue ich jetzt mal ganz offen und ehrlich. Ich habe zum Beispiel einen riesen Struggle damit persönlich, ich switch alle 2 Wochen zwischen Apple Watch und Garmin. Jetzt habe ich gerade eine normale Uhr an, weil ich mich nicht darauf einschießen kann, zu sagen, bin ich jetzt von meiner Identität eher ein Athlet und muss eine Garmin-Uhr tragen oder Apple ist viel besser eigentlich, aber es hat irgendwie auch nur 2 Tage Akku, das nervt mich auch. Also es ist so, ich habe da selber keinen perfekten Weg am Ende des Tages. Ich glaube aber, dass das für jeden sinnvoll sein kann. Die Wissenschaft ist sich da nicht hundertprozentig einig. Es gibt ja sogar so Probleme, Orthosomnia und so Dinge, die beschrieben sind, wo Leute schlechte Daten haben, weil sie nachts nicht richtig schlafen, weil sie Angst vor ihren Werten am Tag danach haben und so. Ja. Also ich glaube, auch das ist wieder der Kontext. Man braucht eine individuelle Geschichte bei den Menschen. Aber das ist jetzt ja auch nur eine Sache. Du hast vielleicht 2 Sätze zum Thema Supplemente. Weil danach hast du ja auch gefragt, ich bin super großer Fan von Supplementen. Ich meine, nicht ohne Grund haben wir eine nährstofftherapeutische Ausbildung bei Medletics. Aber ich glaube, dass das kein One-Fits-All-Ding ist. Also nicht für jeden sind dieselben Supplemente in derselben Dosierung relevant. Es gibt einen großen Unterschied zwischen, haben wir im Vorgespräch auch darüber geredet, zwischen auf der einen Seite A, Mangelausgleich. Ich mache eine Diagnostik und gleiche dann Mängel aus, wie bei Eisenmangel zum Beispiel. Und dann muss man auch die Diagnostik immer in Frage stellen und gucken. Auf der anderen Seite kann ich mit Nährstoffen aber auch therapieren. Ich kann bei Migräne mit 600 bis 1000 Milligramm wunderbar Anfallsattacken und auch die Stärke der Attacken reduzieren. Und das ist was viele nicht wissen. Die meisten denken immer, ich mache mit Nährstoffen oder bioaktiven Substanzen und Phytotherapeutikern, wie Ashwagandha gerade gesagt, gleicht man nur Mängel aus. Nee, ich kann damit auch therapeutisch arbeiten. Und das ist auch nichts, was ich mir jetzt aus den Fingernägeln sauge, sondern es gibt echt viele wissenschaftliche Daten am Ende dazu. Und deswegen super sinnvoll. Aber ich glaube schon, und das hatten wir eben auch schon im Vorgespräch, dass die allermeisten Menschen krass übertherapiert oder überdosiert sind mit Nahrungsergänzungsmitteln. Was natürlich oft auf Marketing und Co. zurückzuführen ist. Und wieder, wenn wir zum Anfang zurückkommen, dass die Leute es einfach nicht besser wissen, nicht gut aufgeklärt sind. Und dass die Leute halt nach Lösungen für Probleme suchen und deswegen auch so hilflos, also realistisch, die meisten Leute, ist natürlich eine ganz spezifische Bubble, die zu dir kommt und die auch so in meinem Universum drin ist, aber das sind die wenigsten Leute, die weniger als 10 Supplemente am Tag nehmen. Das ist schon krass unnötig in den allermeisten Fällen. Gibt natürlich so ein paar Basics, die wahrscheinlich für die allermeisten Menschen auf der Welt sinnvoll wären, Vitamin D, Omega 3 und sowas. Aber realistisch brauchst du wahrscheinlich viel weniger, als die meisten denken tatsächlich.
Du hast es gerade eben schon im Nebensatz angesprochen, sie haben eine Flut von Informationen im Augenblick oder schon jetzt in den letzten Jahren. Und deshalb habe ich ein paar Aussagen vorbereitet. Und wenn du die kurz einordnest in stimmt, stimmt teilweise oder stimmt nicht.
Ja, let's go.
Wer lange leben möchte, sollte vor allem auf seine Gene hoffen.
Also jein. Also ich würde sagen, nein, ich würde sie nicht zwangsläufig messen, aber natürlich sagen die Gene viel darüber aus, wie gut und lange man lebt, aber sie machen am Ende ja unter 10% davon aus, ob du mega gut und lange lebst. Also wenn man es prioritätenmäßig verteilen würde, sind sie deutlich weniger relevant, als die meisten denken, weil wir sie ja an- und ausschalten können, zumindest die allermeisten. Also wenn ich mich auf eine Antwort festlegen müsste, würde ich bei Genen eher nein sagen.
Regelmäßige Bewegung ist wirksamer als die meisten Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, ganz klar.
Wer seine Blutwerte regelmäßig kontrolliert, lebt automatisch gesünder.
Nein.
Weil?
Also grundsätzlich ist es wahrscheinlich natürlich, wenn man darauf Handlungsempfehlungen dann abzielt und dann wirklich etwas verändert am Ende, dann würde man wahrscheinlich gesünder leben, absolut. Viele Leute, und das ist so, viele Leute machen halt einfach viel Diagnostik, ändern aber daraufhin dann nichts. So, wie mit dem Whoop eben, gut, jetzt bräuchte es auch nicht. Klar, wenn du ein LDL von 200 hast und du veränderst dann nichts, weil der Hausarzt oder wie auch immer sagt, ja, ist bei Ihnen genetisch, ja, das ist egal, weil am Ende sind die Gefäße trotzdem kaputt danach. Also ich glaube, dass viele Menschen einfach die falschen Berater am Ende des Tages auch haben, weil wir natürlich Referenzbereiche haben. Die meisten, und ich will damit gar keinen Ärzten auf den Schlips treten, es wäre auch Käse, weil wir selber Arzt sind und am Ende oder Ärzte sind und am Ende des Tages wir uns damit selber schaden würden. Aber ich glaube schon, dass wir einen großen Unterschied zwischen Krankheitsbehandlung und Gesundheitsoptimierung haben. Und die meisten sind halt in Krankheitsbehandlung ausgebildet, so wie wir ja auch. Wir sind dann halt irgendwann in einen anderen Bereich gegangen und haben diese Gesundheitsoptimierung oder Gesundheitserhalt quasi hinzugefügt. Und die typischen Standardreferenzbereiche sind nicht darauf fokussiert, Gesundheit zu optimieren oder zu erhalten. Und deswegen, wenn ich mich jetzt querstellen würde und hinsetze, jemand misst Blutwerte und orientiert sich nur an Referenzbereichen, dann heißt das halt nicht, dass ich gesünder lebe am Ende danach. Und deswegen, ich würde ganz kleine Blutdiagnostik jährlich empfehlen, aber halt nur, wenn man weiß, wie man sie auswertet und wenn man sich auch anhand vernünftiger Parameter und Werte orientiert am Ende.
Schlaf ist einer der am meisten unterschätzten Longevity-Faktoren.
Ja, safe. Ja, absolut. Absolut.
Alkohol in kleinen Mengen ist gesundheitlich unbedenklich.
Nein.
Es bleibt weiterhin ein Zellgift.
Absolut.
Stress verkürzt unser Leben stärker, als viele Menschen glauben.
Ja,
safe. Die beste Longevity-Strategie kostet oft kein Geld.
Absolut.
Wenn du heute einen gesunden 30- bis 40-Jährigen vor dir sitzen hast, welche Fehler machen die meisten Menschen, obwohl sie eigentlich etwas für ihre Gesundheit tun könnten?
Ich glaube, Stress ist, die Leute unterschätzen Stress. Die Leute wissen auch gar nicht, wie man Stress quantifizierbar beurteilt. So, wir unterrichten in der Akademie mehrere Fragebögen zum Beispiel, die es quantifizierbar machen, wie so ein PSS-10 zum Beispiel. Ich glaube, die meisten suchen sich, gut, wenn ich jetzt natürlich einen 30-, 40-Jährigen sehe, dann würde der sich ja Hilfe suchen, sonst würde ich den ja nicht sehen. Aber die meisten holen sich auch keine Hilfe, weil sie der Meinung sind, ist ja nur Gesundheit, das kann ich alles selber. Das kannst halt auch dein Auto meistens nicht reparieren und holst ja halt auch dafür einen Fachmann, was ja auch absurd ist, ehrlicherweise. Ich glaube, das sind so die häufigsten Themen. Und was ich auch glaube, ist, dass die meisten Leute tatsächlich die Kraft von Ernährung, Training und Schlaf unterschätzen und die Sachen von Supplementen und Co. überschätzen am Ende des Tages. Also was sind so die häufigsten und relevantesten Dinge, die Leute falsch machen? Die Leute denken erstens, sie ernähren sich gut und die sagen ja auch, ich ernähre mich gut. Dann fragst du mal ganz spezifisch, was das bedeutet. Und das ist so ganz typisch, wenn du mit jemandem redest und sagst so, ja, war gut. Ah, okay, was hast du denn gestern gegessen? Ja, gestern war nicht so gut. Und denkst du so, okay, es kann statistisch einfach nicht sein, dass das jeder sagt de facto so. Ja, es ergibt einfach gar keinen Sinn. Und auch gut, wieder abhängig vom Kontext, ne? Also man kann es nicht jedem immer dieselbe Ernährungsstrategie empfehlen, so es hängt vom Lifestyle ab und auch, ob man Sport, Leistungssportler oder wie auch immer ist. Ich glaube, das ist ein sehr relevanter Punkt. Ich hatte gestern einen Podcast mit Martin zum Thema Schlaf und Schlaf ist de facto das, was alle Leute machen müssen, aber wo man viel zu wenig Priorität drauf legt.
Martin Schlott.
Ja, genau. Mhm. Man muss jetzt nicht ganz so krass wie Brian Johnson sein und der hat mal so einen Post gemacht vor mehreren Jahren, wo er irgendwie bei Twitter geschrieben hat, kriegst jetzt nicht mehr genau zusammen, was waren so die 10 Punkte, warum er sich wundert, dass er keine Frau bekommt. Mhm. Und da stand dann irgendwie so, das Bett ist nur zum Schlafen, ich fahre nicht in die Sonne, um Urlaub zu machen und all solche Dinge. Und am Ende ist Schlaf, sollte aber eine Priorität sein. Und wenn man anfängt, das hört sich jetzt total absurd an, aber sein Leben so ein bisschen mehr um Schlaf herum zu planen, merkt man plötzlich. Und ich glaube tatsächlich, das ist nicht nur, im Unternehmertum ist es noch relevanter, aber ich glaube schon, das ist die Aufgabe eines jeden Menschen, auch auf seinen Körper so aufzupassen, wie er oder sie auch das eine Auto, was sie im Leben fahren würden, drauf aufpassen würden. Da würdest du das nicht draußen im Hagel stehen lassen, sondern das würdest du in der Garage fahren, wenn du eine hast. Egal, ob du dafür nachts kurz nochmal aufstehen musst, wenn es anfängt zu hageln, weil dir das ja so viel wert ist. Und ich glaube schon, dass das ein Fokus von uns Menschen sein müsste, mehr Fokus auf den Schlaf zu setzen. Und das können ja ganz simple Dinge sein am Ende des Tages. Aber auch das hängt wieder damit zusammen, einfach zu viel zu machen. Und ja, ich musste aber noch das und ich musste noch das und so. Come on, deine Probleme sind morgen noch dieselben wie heute. Also das ist egal, ob du das jetzt machst. Ja, die Welt geht nicht unter am Ende des Tages, wenn du das halt erst in 8 Stunden machst, wenn du jetzt erstmal geschlafen hast. So, ja. Und ich glaube, das sind so die 2 wichtigsten Faktoren. Und ich glaube, ein dritter, über den wir noch gar nicht geredet haben, ist, dass die meisten Menschen einfach nicht ehrlich zu sich sind. Ich glaube, dass viele sich einfach Dinge schönreden und auch einreden und da sitzen und sagen so, ja, aber ich hatte heute keine Zeit. Ja, ja, die Zeit ist immer dieselbe. Also deine 24 Stunden sind dieselbe wie meine, ja. Nur die Entscheidungen sind halt vielleicht andere. Und ich glaube, das sind so die relevantesten und wichtigsten Dinge tatsächlich. Wenn man aber noch so was ganz Spezifisches nehmen wollen würde, die meisten Leute essen zu wenig Protein, die meisten Leute essen zu wenig Ballaststoffe. Das sind so die 2 relevantesten Dinge in der Ernährung, würde ich sagen. Und beim Sport tatsächlich gibt es ja auch so dieses Phänomen, dass die Leute sagen, ich mache Sport und ich mache auch echt viel Sport, so 4-5 Mal die Woche. Aber die meisten Leute, und da muss ich jetzt ehrlicherweise leider auch sagen, vor allen Dingen gehören da Frauen zu. Männer sind eher so in diesem Ernährungsthema, die das Problem darstellen. Jetzt Frauen kann man da nicht ausnehmen, aber Frauen sind dann eher die im Trainingssektor das Problem darstellen, vor allem wenn sie schon Sport machen. weil Frauen oft dieses Gefühl haben, dass wenn sie zu viel machen und auch Hanteln in die Hand nehmen, dass sie morgen aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Ich kann euch versichern, das wird nicht passieren, sonst würde nämlich ein Großteil der Menschen da draußen, die Bodybuilder sind, nicht stoffen müssen, so, sondern die würden alle aussehen wie Arnold Schwarzenegger und auch der sah ja nicht immer natural so aus, wie er dann auf der Bühne aussah. Weil auch Frauen, auch in der Menopause und Co., die brauchen schweres Krafttraining. Und das bedeutet auch, dass man wirklich außer Atem kommt und dass es auch schwer wird. Und ich habe früher ein Fitnessstudio geleitet und ein Personal Training Team aufgebaut. Früher viele aus dem Strength Training komme ich eigentlich. Und das ist, wenn du ins Fitnessstudio gehst, und ich will da gar nicht stigmatisieren oder so, aber es ist so, dass einfach, wenn du ins Fitnessstudio gehst, du musst dir eigentlich weniger Gedanken darüber machen, dass der Freihandelbereich voll ist, als dass der Cardio-Bereich oder die Stepper voll sind und du da keinen Platz mehr kriegst. Und das dürfte eigentlich ehrlicherweise für Gesundheit, Prävention, Longevity, wie du es nennen möchtest, dürfte eigentlich nicht so sein. Klar ist Ausdauer ein super relevanter Punkt, aber von der Verteilung her machen doch immer noch deutlich mehr Menschen Ausdauertraining als Krafttraining. Und ich sage jetzt nicht, das eine ist wichtiger als das andere, aber von der Verteilung her müsste man wahrscheinlich mehr eine Priorität auf Krafttraining legen, weil es einfach deutlich mehr unterrepräsentiert ist heutzutage immer noch. Und das sind wieder nur Basics, ehrlicherweise am Ende. Das ist auch so, man redet sich den Mund immer über dieselben Sachen fusselig, so vom Gefühl her. Aber es ist ganz wichtig, dass die Leute das in ihren Kopf kriegen. Und ich glaube, zwischen 30 und 40 sind das die relevantesten Faktoren tatsächlich. Und auch, du hast es ganz am Anfang angesprochen, auch wenn man ein Kind bekommt. Weil das ist ja auch so eine, ich will es gar nicht Ausrede nennen, aber es ist ja doch sowas, was man dann vor sich herschiebt und auch deswegen vielleicht nicht ganz ehrlich zu sehen ist. Ja, auch das, auch wenn man keine Zeit hat, auch wenn man gar keine Zeit hat, kann man trotzdem anders sich ernähren, als nur von Tiefkühlpizza zu leben. Und nein, man muss jetzt nicht 20 Stunden in der Woche in der Küche stehen und vorkochen. Man könnte auch einfach, auch wenn das nicht das Optimum ist, aber man könnte sich auch gepreptes Meal kaufen. Ja. Könnte man auch machen. Ist das jetzt perfekt? Nein, aber das haben wir zum Beispiel in der Schwangerschaft am Anfang gemacht. Mhm. Wir haben für 300-400 Euro, nein, jetzt nicht pro Woche, so 300-400 Euro, einfach so eingefrorenes Essen gekauft, weil, keine Ahnung, wie heißen sie, Prep My Meal und wie die ganzen Firmen nicht alle heißen. Ist das jetzt alles perfekt? Nein, aber es ist immer noch perfekter, als jeden Tag irgendwie eine Pizza in den Ofen zu schieben am Ende. Und ja, das produziert dann wieder andere Probleme, weil dann viel Müll und so. Ja, verstehe ich. Trotzdem am Ende des Tages ist es besser, als halt nur Tiefkühlpizza und Co. zu essen. Aber wir haben dann auch irgendwann aufgehört oder das deutlich reduziert. Aber am Anfang im Wochenbett haben wir echt schon bestimmt alle zwei Tage oder fast einmal am Tag so ein Prep-My-Meal-Portion gegessen am Ende.
Super convenient.
Ja, proteinreich, schmeckt so, ja, kann man jetzt nicht mit richtig geil frisch gekochtem Essen vergleichen, aber es ist auf jeden Fall lecker, man kann es essen, man kann es auch gut bezahlen, es ist echt nicht so teuer. Ja, und 400 Euro habe ich jetzt, also das war dann für 4 Monate oder so, ne? Und die Leute unterschätzen, und ich glaube, das ist vielleicht so ein ganz, ganz krasses Statement noch, die Leute unterschätzen ganz krass, was man konsistent in einem Jahr umsetzen kann und schaffen kann oder auch in 6 Monaten schon. Und die Leute überschätzen aber ganz krass, was so fancy Dinge wie Nahrungsergänzungsmittel, Supplemente und so kurzfristige Lösungen am Ende des Tages und ganz spezifische Dinge mit sich bringen. Und das ist wieder Basics first am Ende des Tages.
Zum Schluss möchte ich fragen, wenn du dich, wir haben ganz viele Dinge besprochen, aber auf 3 Tipps für unsere Zuschauer und Zuhörer reduzieren könntest, welche wären das?
Was ist der typische Zuhörer oder Zuschauer?
Der gesundheitsbewusste Mensch.
Alter ungefähr?
Zwischen 30 und 75.
ganz kleine Gruppe.
Ja, und 2/3 sind weiblich.
2/3 sind weiblich, okay. Also ähnlich wie bei mir sind wahrscheinlich sogar noch mehr weiblich.
Ja, das sind 70%, ja.
Also was wären die 3 relevantesten Dinge? Das erste, ich würde mir wirklich einen Block in den Kalender täglich setzen, 1 Stunde nichts zu tun. Mhm. So wirklich, das muss jetzt nicht am Stück sein, aber morgens 1/2 Stunde spazieren gehen oder abends nochmal 1/2 Stunde spazieren gehen und dann nicht einen Podcast parallel hören oder irgendwas, sondern wirklich einfach nichts machen. So, Handy vielleicht zu Hause lassen, ganz, ganz simpel, aber gar nicht so einfach umzusetzen tatsächlich. Mhm. Weil man doch immer wieder zu diesem Ding am Ende greift. Das wäre Variante, oder das wäre Tipp 1. Tipp 2, auch ganz simpel und ganz basic. Ich würde auf jeden Fall versuchen, 5 bis 6 Mal die Woche Sport zu machen. Also eine Kombi aus Krafttraining und Ausdauertraining. Und Schritt 3, und jetzt machen wir mal was, was jetzt nicht so basic ist, was nicht der dem Standard oder dem, jetzt ja, lass mehr Ballaststoff und Protein essen, so, das hatten wir alles schon. Ich glaube, je nach Ziel, und das ist ja auch so ein bisschen die Vision, die ich verfolge, ich würde mir jemanden suchen, der mir hilft. Ob das jetzt ein Coach ist, ob das ein für spezifische Sachen ein Arzt ist. Meinetwegen kann das ja auch ein Buch sein, mhm, so für ein spezifisches Thema. Das muss ja kein Coaching für 2000 Euro sein. So, das kann ja auch was anderes, ja, sein. Aber ich glaube, man sollte sich hinsetzen und sich ehrlich eingestehen, dass man halt kein Fachmann für Gesundheit ist und dass das auch nicht der Hausarzt ist am Ende des Tages, sondern dass man sich einen Fachmann für das sucht, wo man hin möchte. Und viele, und das ist so, was wir ja ganz häufig sehen und was auch so in so Gesprächen wie bei uns jetzt ganz oft passiert ist, dass man in so ein Ärzte-Bashing aus Versehen reinrutscht, was man ja gar nicht machen will. Aber ich glaube, man muss als Mensch, der Gesundheit für sich selber neu erleben möchte, muss man verstehen, dass man zu der richtigen Person geht, die das anbietet, was man auch sucht.
Absolut.
Ich gehe halt auch nicht zum Mercedes-Händler und frage nach einem 3er-BMW und sage danach, der Autohändler war scheiße. Mhm. So, ja, der bietet nicht das an, was du suchst. Ja. So, das ist aber nicht seine Schuld.
Ja.
So, klar würde jetzt der Autohändler wahrscheinlich sagen, ja, sie brauchen kein 3er-BMW, gucken sie sich eine A-Klasse an, bla bla bla. Am Ende ist das mit dem Hausarzt und Co. aber nicht viel anderes. Und ich will gar nicht Hausärzte schlecht machen, aber das sind keine Fachmänner, Fachfrauen für Gesundheit. Sondern man sollte zu jemandem gehen, der am Ende das anbietet, was man sucht, weil sonst wirst du der Person eh nicht dahingehend vertrauen. Mhm. Und das hängt mehr mit einem selber zusammen, als mit dem Hausarzt oder der Hausärztin, sondern wirklich damit, dass du dich damit beschäftigst und dir überlegst, zu wem gehe ich. Das ist einer der Gründe, warum wir vor 6 Jahren gesagt haben, wir bilden Coaches und Co. aus, mhm, weil wir sagen, dass ich denke, dass das der größte Schritt ist, weil Ärzte das nicht leisten können, bei dieser Flut an Problemen und Präventionsmangel, könnte man ja fast sagen, mhm, den wir haben. Also ich glaube, das wären so die drei von der Priorität relevantesten Dinge tatsächlich.
Na ja, super. 3 tolle Tipps. Ich danke dir für das spannende Gespräch. Du hilfst, Licht in das Dickicht an Informationen zu bringen, indem du auf Social Media aktiv bist. Du hast Bücher geschrieben, bist aktiv, was Medletics angeht, wo du, hast du gerade eben gesagt, Coaches, Therapeuten entsprechend ermächtigst und Informationen zugänglich machst. Ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bereich, der hilft, nicht nur das Gesundheitswesen in der Makroperspektive besser zu machen, sondern du befähigst die Menschen, dass sie die richtigen Informationen auch vermitteln. Und das ist was super Wichtiges. Und von daher danke ich dir stellvertretend für alle.
Ja, mega. Danke dir für die Einladung und fürs Kompliment am Ende.
Danke.
Die Fakten der Folge. Wir merken uns, wer lange gesund leben möchte, braucht meist keine teuren Longevity-Produkte oder komplizierten Biohacks. Regelmäßige Bewegung, guter Schlaf, eine ausgewogene Ernährung, soziale Beziehungen und ein gesunder Umgang mit Stress haben nach wie vor den größten Einfluss auf unsere Gesundheit. Viele chronische Erkrankungen entwickeln sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte. Wer Risikofaktoren früh erkennt und seinen Lebensstil rechtzeitig anpasst, kann seine Chancen auf ein langes und gesundes Leben deutlich verbessern. Das Ziel sollte also nicht sein, möglichst viele Lebensjahre anzuhäufen, sondern möglichst viele gesunde und aktive Jahre zu gewinnen. Entscheidend ist deshalb nicht nur die Lebensdauer, sondern vor allem die Lebensqualität im Alter. Wenn du dich von dieser Folge angesprochen fühlst und mehr in deine Vorsorge und damit Gesundheit investieren möchtest, dann schreib mich gerne direkt an unter info@hadi-saleh.com. Ich freue mich auf deine Nachricht.
Random Reminder.
Random Reminder, Türrahmen sind Haltungstrainer. Viele von uns sitzen den ganzen Tag mit nach vorne gezogenen Schultern. Dass das nicht gut für unseren Rücken ist, wissen wir alle. Dabei laufen wir alle täglich ganz oft an einer ziemlich guten Übung vorbei, beziehungsweise drunter durch. Jedes Mal, wenn du nämlich einen Türrahmen siehst, leg für 5 Sekunden die Unterarme an den Rahmen und öffne bewusst den Brustkorb. Das mobilisiert die Brustmuskulatur und kann Nackenverspannung vorbeugen. Du wirst sehen, deine Haltung wird besser werden. Also mein Random Reminder heute, nutze deinen Alltag als Fitnessstudio und Türrahmen als Haltungstrainer. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Saleh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.